Ja, das Thema Familie, gar nicht so einfach. Es stimmt, manchmal fühlt man sich total ohnmächtig, wenn man darüber nachdenkt, was alles nicht läuft oder schief läuft und was man nicht hinbekommt als Eltern. Mir ist dieses Thema schon länger so ein Anliegen. Ich weiß noch, als Jugendlicher habe ich oft mir Gedanken darüber gemacht, oft aus der Perspektive des Kindes. Und mich auch oft gefragt, warum das Thema, obwohl es ja eigentlich so wichtig ist, besonders auch in Gemeinden, Gemeinde besteht ja eigentlich aus Familien, doch sehr wenig thematisiert wird. Auch nicht unbedingt in Gemeinde direkt in der Predigt, sondern außerhalb sieht man vielleicht besonders jetzt auch, wo man viel als Lehrer mit Familien zu tun hat, aus der Perspektive mal, dass es ganz wichtig ist, dass da ganz viel schieflaufen kann. Und ich hoffe, ich will hier gar nicht so die 5 Punkte nennen und wenn ihr euch daran haltet, dann läuft alles glatt. Das ist gar nicht mein Ziel, weil ich weiß, dass was Alex gesagt hat, dass Familie, dass wir oft an Grenzen kommen, wo Familie uns ohnmächtig, wo wir bei Familie ohnmächtig werden. Und ich empfehle gleich zu Beginn, und das nimmt vielleicht so ein bisschen auch Wind aus den Segeln raus, das Buch heißt »Brave Kinder verändern nichts«. Was ihr Kind braucht, um in dieser Welt zu bestehen. Brave Kinder verändern nichts, heißt das Buch. Klingt so ein bisschen komisch. Man denkt ja, man muss ja sich irgendwie Mühe geben, nette Kinder zu erziehen. Und ich denke, das nimmt das schon so ein bisschen raus, dass es mir gar nicht darum geht. Ich werde einige Sätze oder einige Impulse aus dem Buch mit rausnehmen und erwähnen und hoffe, dass wir, und das ist einfach auch mein Anliegen für heute, ein paar Sachen mitnehmen können, prüfen, ob das so korrekt ist. Ich diskutiere auch gerne im Nachhinein über den einen oder anderen Punkt, aber ich habe auch nicht den Anspruch in jeder Hinsicht, was ich heute sage, dass das auch so hundertprozentig sein muss, sondern dass man sein Familienkonzept einfach mal überdenkt. Ich habe mal nachgeschaut. Und das ja auch letzte Woche schon angekündigt, die CDU hat gewonnen. Und was sie so in ihrem Wahlprogramm zum Thema Familie sagt. Ich lese das einfach mal vor, wer nachlesen möchte, kann sich die Datei runterladen. Ganz interessant auch, mal das Ganze durchzulesen, was wir so für die nächsten Jahre gewählt haben. Bei Familie steht da Folgendes: Ehe und Familie sind das Fundament unserer Gesellschaft. Familie und Kinder gehören für die große Mehrheit der Frauen und Männer in unserem Land zu einem glücklichen Leben. In der Familie suchen und finden Menschen Liebe, Geborgenheit und gegenseitige Unterstützung. Wir bekennen uns zum Verfassungsgebot der besonderen Förderung von Ehe und Familie. CDU und CSU wollen Ehe und Familie stärken und mit guten Rahmenbedingungen dazu beitragen, dass die Menschen ihren Wunsch nach Kindern und Familie verwirklichen können. Mehr Zeit bzw. Auszeit für Erziehung von Kindern, zur Weiterbildung, aber auch zur Pflege der eigenen Eltern oder Angehörigen. Wie die Parteien das im Einzelnen oder die Partei das im Einzelnen umsetzen will, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Da kennen wir einiges, aber wir merken und wir können mal die Parteiprogramme so vergleichen, dass Familie trotzdem hierbei noch ein ganz starkes Herzensanliegen ist. Und besonders zu unserer Zeit, wenn wir Familien, Ehen anschauen, wo das so ein bisschen aus den Rudern geraten ist, wo die Scheidungsrate ganz hoch ist, ist das, denke ich, ein Thema, das ganz hohe Bedeutung hat. Ich fand in dem Zusammenhang sehr schön die Familienministerin Christina Schröder, die in den letzten Jahren ja dieses Amt hatte, ist zurückgetreten mit der Erklärung: Ich habe viele schöne Momente mit meiner Tochter verpasst. Oft hatte ich das Gefühl, zu wenig Zeit mit der Kleinen zu haben. Ich weiß nicht, ob wir das wissen, als sie das Kind bekommen hat, mit 3 Monaten ist sie schon in ihr Amt zurückgegangen und hat das sozusagen wieder aufgenommen. Und jetzt, nach diesen 2 Jahren, sagt sie, das bereue ich ein bisschen, das hätte nicht sein müssen. Ich habe 2 Jahre verschenkt und meine Tochter hat das einbüßen müssen. Und diese Zeit möchte sie sich dazu wieder nehmen. Ich weiß nicht, ob wir das oder ihr das wisst, dass sie zu den wenigen gehört, die auch zur Freikirche gehört, die Christina Schröder. Und trotzdem finde ich das ein starkes Bekenntnis und einen starken Schritt in dieser Position zu sagen, es sind wichtigere Sachen im Leben, die man im Nachhinein nicht mehr nachholen kann. Deshalb ist mein erster Punkt, der mir sehr wichtig ist, ihr werdet auch gleich merken, warum, Zeit mit den Kindern verbringen. Ich las vor kurzem in der Lydia, die Zeitschrift ist ja bekannt, da steht so eine Überschrift, Mama, tanzt du mit mir? Mama, tanzt du mit mir? Mama, hast du heute Zeit für mich? Ich denke, da würde jeder zustimmen, dass Kinder Aufmerksamkeit und Zeit brauchen. Obwohl heutzutage das so ein Punkt ist, wo man Kinder ja sehr schnell abgibt. Im Kindergarten, zur Tagesmutter, weil man vielleicht wieder zurück in den Job möchte. Und es ist ja auch ein großes Thema heutzutage. Heutzutage, dass beide arbeiten. Dass der Vater arbeitet, dass die Mutter arbeiten soll, damit man sich mehr leisten kann. Ich merke das immer wieder an meinen beiden Töchtern, die eine ist fast 2, die andere 5 geworden, wie sie sich freuen, wenn Mama sich mit denen hinsetzt und was bastelt. Oder wenn Mama mit denen einfach was spielt. Wenn ich mit denen herumtobe oder zum Spielplatz gehe oder Verstecken spiele im Haus, da gehen die auf. Ich weiß, vor kurzem habe ich, das war diese Woche, mit meiner Großen oder waren beide dabei, eine Kindergeschichte erzählt. Und gesagt, morgen spiele ich euch die Kindergeschichte. Also ich verkleide mich und dann spiele ich euch das vor. Und sie hat den ganzen Tag davon geschwärmt. Ich war jetzt nicht da, den ganzen Tag, da hatte ich gerade mit der Schule was. Aber wie wir Kinder wirklich begeistern können, indem wir denen sowas vermitteln, indem wir sagen, wir nehmen uns Zeit für sie. Ich weiß, bei mir persönlich, und ich wollte auch so ein bisschen von mir erzählen, war das nicht ganz so. Vielleicht und bestimmt hat das auch damit zu tun gehabt, wir sind nach Deutschland gezogen. Wir waren 7 Kinder am Ende. Mein Papa musste viel arbeiten, hat parallel noch das Haus gebaut, hat ganz viel am Auto repariert und war fast jeden Tag in der Kirche. Und natürlich, wenn man sich so einen Tag mal oder so eine Woche so verplant und das ging immer wieder so, dann bleibt da nicht mehr viel Zeit übrig. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe die Zeit mit meinen Eltern, mit meinem Vater und meiner Mutter schon so ein wenig vermisst, obwohl ich im Nachhinein natürlich weiß, dass sie das auch nicht so einfach hatten. Vielleicht auch nicht so einfach wie ich heutzutage. Man muss sich trotzdem die Frage stellen und diese Frage auch besonders als Christen zulassen, in welchem Bezug steht eigentlich Dienst und Familie? In der Generation von meinem Vater war es so, dass Dienst ganz oben stand. Es stand über allem und zuerst geht Dienst, kommt Dienst und alles andere wird sozusagen, wenn mal ein bisschen Zeit übrig ist, da hinten angeschlossen. Die Frage ist, und die möchte ich euch heute stellen, ist das biblisch? Geht biblisch, im biblischen Denken, Dienst immer vor Familie? Oder wie viel Dienst in der Gemeinde ist noch vertretbar? Und wo flüchten wir manchmal in den Dienst oder in andere Arbeiten, damit wir diese Verantwortung zu Hause sozusagen vielleicht der Frau abgeben? Ich möchte mal eine Stelle aus 1. Timotheus 3, Vers 4 lesen und 11. Da geht es eigentlich um die Auswahl von Ältesten, von Diakonen. Und in dem Zusammenhang wird eigentlich gesagt, welche Rolle Dienst und Familie im Zusammenhang hat. Und ich möchte jetzt nicht lesen, das ist, können Sie gerne nachlesen. Dort wird gesagt, dass eine gesunde Familie immer die Voraussetzung für den Dienst in der Gemeinde ist. Wer also seine Familie vernachlässigt, dürfte laut Bibel weder Ältester noch Diakon und erst recht nicht andere Dienste machen. Also es muss immer im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Dienst darf kein Vorwand sein, dass man die Familie vernachlässigen darf. Sozusagen als frommes Argument, als geistliches Argument wird es ja oft genannt, ich muss zur Kirche, zur Gemeinde und das andere, das muss dann zusehen, wo es bleibt. Wie gesagt, für meinen Vater war das, und ich denke, das kann ich auch ein Stück weit verstehen, war das so, dass Dienst ganz oben stand. Ich denke, dass das nicht unbedingt der richtige Weg ist. Weil nicht selten, und da können wir uns gerne, und ich denke, alle kennen so Verwandte und Freunde, wo sie sehen, wo die Kinder nach und nach abgedriftet sind, wo sie weg von Kirche gekommen sind. Nicht selten ist das ein Punkt, der auf Kosten der Kinder nachher hängen bleibt. Nur zu wissen, dass Familie ein wichtiger Teil der Gemeinde und der Gesellschaft ist, reicht nicht aus. Und es wäre schade, und das habe ich schon häufig gelesen und gehört, wenn wir kurz vor dem Tod auf die Frage, was sie denn anders gemacht hätten in ihrem Leben, antworten würden: Ich hätte gerne mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Ich höre zum Beispiel auch immer wieder von Schülern, die mir erzählen, dass Eltern gar nicht interessiert daran sind, wie es denen wirklich geht. Ja, sie wollen gute Noten sehen. Und ja, sie wollen Kinder haben, die brav sind, die keinen Ärger machen, wo der Lehrer nicht anrufen muss, und um zu erklären, dass da einiges schief läuft. Das wollen wir. Aber interessiert die Eltern wirklich, wie es den Kindern geht? Und um einfach da diesen biblischen Bezug herzustellen, möchte ich mal Jesus da als Beispiel nennen. Ich bin froh, dass Jesus da anders dachte und das auch anders lebte. Und man muss wissen, zur Zeit Jesu haben eigentlich Kinder noch eine viel weniger oder eine ja viel unbedeutendere Bedeutung gehabt als eh und je. Kinder waren sozusagen, die mussten erzogen werden, die waren unvollständige Wesen. Und da war es auch verständlich, als Kinder dann mal zu Jesus kamen, dass die Jünger sie angefahren haben und gesagt haben: Also hört mal, Jesus hat gerade viel Wichtigeres zu tun, als sich für euch Zeit zu nehmen. Und Jesus reagiert ganz anders. Jesus sagt: Nein, das stimmt nicht. Mir sind die Kinder wichtig, total wichtig. Das sind für mich vollwertige Menschen, die ich über alles liebe. Und wir kennen das, Jesus segnete Kinder. Jesus nahm Kinder, stellte sie als Vorbilder für Erwachsene dar. Zum Beispiel, wo es darum ging: Wer ist der Größte unter uns? Wer ist der Größte unter uns? Sagte Jesus, er nahm Kind und sagte: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie so ein Kind, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Also wir merken, und ich denke, da können wir von Jesus lernen: Jesus sind Kinder total wichtig und er nimmt sich Zeit für Kinder. Wir fragen uns ja immer, auch ich als Elternteil: Wie beeinflusse ich meine Kinder so, dass aus denen gestandene Persönlichkeiten werden? Und ich möchte hier ein Zitat aus dem Buch vorlesen. Er schreibt: Manchmal üben wir den besten Einfluss auf unsere Kinder, wenn wir sie in den Arm nehmen und mit ihnen lachen. Manchmal üben wir den besten Einfluss auf unsere Kinder aus, wenn wir sie einfach in den Arm nehmen und mit ihnen lachen. Mein zweiter Punkt, und das ist eigentlich mein Hauptpunkt: Eltern sollten und sind Vorbilder für ihre Kinder. Wir leben ja in einer Zeit, wo Vorbild sein so ein Begriff ist, ja, der schwierig ist. Wenn man die Kinder fragt: Wer ist mein Vorbild, wer ist euer Vorbild, dann können sie vielleicht einige Stars oder einige Musiker nennen, einige Sänger, die sie für Vorbilder halten. Aber das meint dann oft so einen kleinen Teil, vielleicht auf die Stimme bezogen oder was auch immer, auf das Geld, die Karriere. Aber Vorbilder in jedem Bereich. Wo sind die Vorbilder unserer Kinder? Wir versuchen, und ich gehöre auch dazu, unsere Kinder so zu erziehen, dass sie Danke und Bitte sagen, dass sie höflich sind zu allen anderen Menschen, dass sie nicht dazwischen reden, wenn ich mich gerade mit Erwachsenen unterhalte, dass sie anderen mit Respekt behandeln. Und genau darauf geht dieser Autor ein, dass er sagt: Das reicht nicht. Das reicht nicht, nur nette Kinder zu erziehen, brave Kinder zu erziehen, weil sie irgendwann, wenn sie merken, dass sie allein auf sich gestellt sind, wenn sie merken, sie haben jetzt die Freiheit, dann stellen wir fest, ob diese braven Kinder wirklich aus Überzeugung oder nur deshalb so gehandelt haben, weil ihre Eltern das so von ihnen gefordert hatten. Brave Kinder verändern nichts. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass es ausreicht, von Kindern nur Gehorsam zu fordern oder sie so zu erziehen, dass sie sich an bestimmte Regeln halten, dass sie am Ende gut funktionieren. Und noch schlimmer finde ich, und da bin ich voll fest von überzeugt, wie wir denken, diese Kinder seien noch geistlich und fromm. Wenn sie sich so benehmen, wenn sie so auftreten, wenn sie diesen Schein haben, dann sei das eine gewisse Geistlichkeit oder irgendein frommes Benehmen. Ich finde, das ist total der Trugschluss. Ich erinnere mich an meine Kindheit, dass ich da nicht anders war. Mein Papa, der war Dirigent, hat auch in der Gemeinde viel gemacht. Und ich wusste, wie ich mich zu verhalten habe. Ich wusste, wo ich zu Freunden gehen muss, um einen Film anzuschauen, weil ich den zu Hause nicht sehen durfte. Ich wusste, wie ich, wenn meine Eltern ins Zimmer kamen, mit einem Knopfdruck den Bildschirm komplett ändern konnte, damit sie nicht sehen, womit ich mich gerade beschäftigt habe. Und ich glaube, heutzutage sind die Kinder da noch viel schlauer, die sowas im Moment umdrehen, ändern können, damit wir denken, ja, das eine geht auf, sie machen ihre Aufgaben gut und in Wirklichkeit läuft das ganz anders. Oder das Thema Internet, das geht ja auch in die Richtung, ist ja heutzutage so ein Beziehungskiller geworden. Nie war es leichter, übers Internet jemandem etwas zu sagen, was man über ihn denkt, jemanden anzumachen, schlecht über jemanden zu reden, weil man dem nicht gegenübersteht, weil man dem nicht in die Augen schauen muss. Nie war es leichter, den Eltern ein Doppelleben vorzuspielen. Wir hatten das vor 2 Wochen in unserer Schule als Thema. Die Eltern wissen oft gar nicht, in was für einer Welt Kinder leben, in ihrem Zimmer hocken, vor diesem Internet-PC sitzen, weil man da einfach nichts mitbekommt. Und die Kinder erzählen das natürlich auch nicht. Ich merke zum Beispiel auch an meinen Schülern, vielleicht liegt das auch an der Pubertät, wie oft da gelogen wird. Auch das geht ja eigentlich in diese Richtung. Als ich meinen Job anfing und gleich eine Klasse bekam, hat es ein Mädchen fertig bekommen, 3 Monate lang alle Unterschriften der Eltern zu fälschen. Nach 3 Monaten, nach einem Anruf, habe ich festgestellt, die haben noch nie eine Arbeit gesehen, die haben noch nie etwas unterschrieben, was ich eigentlich eingefordert habe. So einfach und so link ist man geworden. Oder auch noch vielleicht etwas ironischer, im Mai, also im 2. Halbjahr, waren wieder Elterngespräche mit den oder Lehrergespräche mit den Eltern und fragte ein Elternpaar den Lehrer, haben Sie eigentlich schon eine Mathearbeit geschrieben oder ist das hier an der Schule abgeschafft? In der Zeit wurden schon 5 geschrieben. Also man schreibt 3 pro Halbjahr. Es ist überraschend, wie leicht es Kindern fällt, heutzutage zu lügen. Und das merke ich an meiner Tochter. Manchmal frage ich mich, woher diese Neigung kommt. Etwas anderes zu erzählen, etwas anderes zu behaupten. Und dann merkt man, wie viel Sünde im Menschen steckt. Dass man einem Kind nicht beibringen muss, dass es lügen muss, sondern dass es in ihm steckt. Und da war ich oder bin ich immer wieder sehr überrascht, dass eine 5-Jährige eine Menge an Ideen hat, um nicht die Wahrheit zu erzählen. Sind unsere Kinder ehrlich? Sind unsere Kinder authentisch? Sind unsere Kinder echt? Oder tricksen sie uns komplett aus? Zu Hause, in der Schule und mit Freunden ganz anders. Aber was meine eigentliche Frage in dem Zusammenhang wäre, wie machen wir das eigentlich? Sind wir als Eltern authentisch? Sind wir als Eltern echt auf der Arbeit, in der Gemeinde? Leben wir unseren Kindern das vor, was wir von ihnen erwarten? In der Art, wie wir reden, in der Art, wie wir uns geben, oder führen wir genauso ein Doppelleben? Heute spricht man in der Erziehung ja ganz oft im wissenschaftlichen Sinne vom pädagogischen Handeln. Und wenn man so ein bisschen den Begriff analysiert und sich fragt, woher kommt dieser Begriff, findet man, dass das aus dem altgriechischen Wort Pädagogos kommt und etwas bezeichnet, was früher eigentlich Aufgabe des Sklaven war. Ganz früher war es sozusagen die Aufgabe des Sklaven, das Kind an die Hand zu nehmen, zur Schule zu führen, es anzuleiten, ihm sozusagen etwas vorzumachen und das Kind macht es nach. Und in diesem Sinn war sozusagen der Pädagoge jemand, der etwas, ja, wie gesagt, vormacht und das Kind macht es ihm nach, also zum richtigen Handeln anleitet. Ich möchte einen Text aus 1. Thessalonicher, Kapitel 2, 7 und 8 vorlesen. Der zweite Teil, 1. Thessalonicher, Kapitel 2, 7, der zweite Teil. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergegeben, auch unser ganzes Leben mit euch teilen. Und Vers 11, ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Der Zusammenhang ist eigentlich ein anderer. Paulus benutzt hier zwei Bilder von der Mutter und vom Vater, und die möchte ich eigentlich so in den Mittelpunkt stellen, weil er davon ausgeht, dass das eigentlich ihre Aufgabe ist. In Vers 7 nochmal, behutsam mit euch umgegangen sind wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. Und weiter, die ihr Leben sozusagen mit den Kindern teilt. Teilhaben lassen am ganzen Leben. Ob wir es wollen oder nicht, und das stand ja auch auf der Homepage drauf, Kinder übernehmen alles, was wir ihnen vormachen. Wie wir mit unseren Eltern reden, wie wir jetzt ich mit meinen Eltern rede, wie wir über andere Menschen reden, die wir mögen oder auch nicht mögen, wie wir über den Gottesdienst heute reden werden, wenn wir am Mittagstisch sitzen, wie wir anderen Menschen helfen, das was Thema Mission angeht, mit den Geschenken oder nur an uns selber denken, wie wir Nächstenliebe praktizieren, wie wir auf Konflikte reagieren, mit welchem Tonfall, mit welcher Lautstärke, wie wir mit Geld umgehen, ob es bei uns gängig ist, dass man sich verschuldet, ob wir alles haben wollen, das spiegelt sich irgendwann auf ein Kind wieder. Er erzählt eine Geschichte, wo er seiner Tochter mit 16 ein Konto einrichtet. Und nach einigen Jahren fragt er dann seine Tochter, ja, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Das ist ja schon eine Überwindung, sein Kind mal zu fragen, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Und dann sagt die Tochter, du hast mir nicht erklärt, wie man mit Geld umgeht. Die Tochter hat ständig ihr Konto überzogen. Sie wusste nicht, wie man das managt. Und vielleicht der letzte Punkt, wie wir in Liebe zeigen und Liebe leben. Kinder übernehmen alles. Jede Art und Weise. Und wenn Kinder manchmal denken, und so war ich auch, so wie meine Eltern werde ich nie, dann verspreche ich euch, die meisten werden genauso. Das ist eine Herausforderung an uns Eltern, das so zu leben, dass wir uns das wünschen, dass sie genauso werden, aber gleichzeitig auch für uns Kinder Sachen zu hinterfragen, die vielleicht nicht so gelaufen sind. Das Hauptziel der Kindererziehung, finde ich, besteht deshalb nicht, Wissen zu vermitteln, sondern Vorbild zu geben. Wenn wir aber, so wie unsere Gesellschaft uns das vorlebt, Hauptsache so auf Äußerlichkeiten, Hauptsache ich gebe einen guten Eindruck nach außen, einen Schein, einen guten Schein zeigen und das Sein, worauf es letztlich ankommt, nicht betonen, dann machen das unsere Kinder genauso. Sie werden sich schön machen, sie werden sich schick machen, weil das wichtig ist. Die Äußerlichkeiten werden in den Vordergrund gestellt, aber das Sein fehlt. Eine Studie stellte fest, dass in den USA 80% der Highschool-Abgänger ihre Bindung zur Kirche aufgeben, sobald sie an ein College gehen. Also Kinder, die aus Kirchenkreisen kommen. Sicher liegt es daran, dass 18-Jährige natürlich irgendwann sagen, endlich frei. Endlich kann ich meine Freiheit genießen. Vielleicht auch daran, dass man die Kirche nicht für interessant genug hält. Aber ich denke, eines der größten Punkte ist, dass man das, was man geglaubt und gelebt hat in der Familie, nicht aus Überzeugung gemacht hat, nicht aus Leidenschaft gemacht hat. Dass man nett und brav war, weil das die Eltern so erwartet haben, aber nicht, weil das meine Überzeugung ist. Wir sprachen vor kurzem auch mit einem Freund, der nicht so oft in die Kirche geht, genau über diesen Punkt. Und ich kenne das von mir aus selber auch. Man gibt den Eltern eine Rolle vor, man spielt mit. Aber wenn man da raus ist, mit Freunden, da lässt man die Sau raus. Was wollen wir, dass aus unseren Kindern einmal wird? Wie sie ihr Leben gestalten? Das ist doch die Hauptfrage. Wir können nicht von unseren Kindern Ehrlichkeit erwarten und selber sind wir in krumme Geschäfte verstrickt oder machen selber irgendwelche Sachen. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt der Bibel. Heuchelei wird immer sehr, sehr stark von Jesus angegriffen. Dass man nach außen hin eine sehr schöne Fassade aufbaut, wo die Menschen den Hut ziehen und sagen, Mensch, das ist ein echter Christ. Aber in Wirklichkeit stimmt das nicht. Die Familie muss ein Umfeld werden, in dem unsere Kinder in der Lage sind, einige der gefährlichsten Entscheidungen ihres Lebens zu treffen. Besonders, wenn sie älter werden. Es sollte ein Umfeld werden, in dem Liebe gelebt wird und Vergebung praktiziert. Und ich komme zum dritten Punkt, der so ein bisschen uns Väter angeht. Kinder brauchen eine Vaterfigur. Wenn man sich mal in der Bibel anschaut, welche Rolle der Vater eingenommen hat, besonders im Alten Testament, wird ganz oft gesagt, der Vater hat die Aufgabe, den Kindern das Wort Gottes zu lehren, die Gesetze beizubringen. Da liegt die Verantwortung bei dem Vater. Das bedeutet auch nicht nur Wissen vermitteln, sondern vor allem auch das Vorleben. Manchmal habe ich das Gefühl, und ich kenne das auch von meinen Eltern so, dass diese Rolle ganz oft den Gemeinden, den Kinderstunden und den Jugendstunden abgegeben wird. Ich möchte mal ganz provokativ die Frage stellen, wann du als Vater das letzte Mal mit deinem Kind über Glauben und Bibel geredet hast. Und damit meine ich nicht so Themen wie Musik und Kleidung, die immer sehr gerne diskutiert werden, sondern über Themen, die wirklich den Charakter deines Kindes angehen. Über Glauben, Bibel, wie es sein Leben in der Schule als Christ lebt. Die Bibel legt gerade auf diesen Aspekt einen hohen Wert. Wann hast du mit deinem Kind über die Früchte des Geistes geredet? Ich kenne die alle. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue. Wann haben wir versucht zu vermitteln, dass es eigentlich im Leben darum geht, um diese Eigenschaften, die Gott wichtig sind? Der Autor schreibt, wenn wir unsere Kinder wie Jünger anleiten wollen, ist das Ziel nicht ihr Lebensglück, sondern Lebenstüchtigkeit. Die Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen treffen zu können, und das entspringt einer überzeugten und gelebten Beziehung zu Gott. Ein anderer Punkt, leben wir unseren Kindern Vergebung vor. Ich weiß nicht, wie es euch ging, vielleicht von euren Eltern selbst, wie oft euer Vater sich zum Beispiel bei euch entschuldigen konnte. Ich kann das, glaube ich, an der Hand abzählen. Und auch dann, wenn er sich entschuldigt hat, hieß das oft so, ich entschuldige mich, aber ich habe nur deshalb so reagiert, weil du, und dann kam die Erklärung. Das ist keine Entschuldigung. Wie oft oder haben wir unseren Kindern überhaupt vorgelebt und gezeigt, wie man sich bei ihnen entschuldigt? Weil das fordern wir von denen, das erwarten wir von ihnen. Und das ist eins der wichtigsten biblischen Prinzipien, Vergebung. Wir leben nur aus Vergebung. Wir kommen in den Himmel nur aufgrund der Vergebung. Fehler eingestehen und sich dafür entschuldigen können. Wir brauchen Väter, die Mann genug sind, zu ihren Fehlern zu stehen und sich dafür zu entschuldigen. Wir brauchen Väter, die Kinder, die für ihre Kinder da sind, in Freud und Leid. Die nicht, das habe ich schon mal gesagt, in die Gemeinde flüchten, in den Dienst flüchten, weil so ein Chaos zu Hause herrscht, dem man sich gerne entziehen möchte, sondern die ihrer Frau unter die Arme greifen. Dienst ist richtig, ich möchte das hier nochmal betonen. Ich möchte nicht Dienst irgendwie entkräften, weil ich finde, für einen Christen und für ein Christenleben ist Dienst total wichtig und das sollte er auch ernst nehmen. Aber immer im richtigen Verhältnis zueinander. Wenn wir, um noch zwei, drei Beispiele zu nennen, das Leben von Eli betrachten. Eli wird zur Rechenschaft gezogen dafür und er kriegt auch eine Konsequenz dafür, dass er seine Söhne oder dass er wusste, wie sich seine Söhne verhielten und die Augen davon zumachte. Oder David. Von David lesen wir, dass er Adonia nie etwas verwehrt hat sein Leben lang. dass er nie gesagt hätte, warum tust du das? Es liegt also in der Verantwortung des Vaters, dass er diese Rolle wahrnimmt. Und wir wissen auch, das ist ja auch immer Teil unserer Predigt, dass wir sagen, wenn eine Vaterrolle nicht richtig eingenommen wird, und in der Schule erlebe ich das, weil ich schätze, ungefähr die Hälfte der Kinder überhaupt keinen Vater haben, aufgrund der Trennung, dass es total schwierig ist, ein vernünftiges Gottesbild zu erklären. Auch das, was wir heute in der Kindergeschichte gehört haben. Der Vater, der seine Kinder aufnimmt, so wie sie sind, auch wenn sie Mist gebaut haben, wenn die Kinder zurückkommen mit offenen Armen, nicht die Mutter. Wir würden jetzt im heutigen Denken, die Mutter steht da und sie freut sich, dass ihr Kind zurückkommt. Und oft ist das auch so. In der Geschichte lesen wir, das ist eigentlich die Vaterrolle, dass der Vater sich freut, dass sein Kind wieder da ist, dass er ihm vergibt, dass er sich Zeit für das Kind nimmt. Ich hoffe, und hier möchte ich auch enden, dass ich einfach einige Impulse mitgegeben habe. Mir geht es gar nicht, das hatte ich gesagt, um bestimmte Punkte, die unbedingt eingehalten werden müssen, sondern indem man seine Familie hinterfragt, seine Rolle hinterfragt, wie viel Zeit man sich für seine Kinder nimmt, wie man als Vorbildfunktion in der Familie funktioniert und wie man seine Vaterrolle in der Familie einnimmt. Der Vorschlag, der im Buch gegeben wurde, den kann man vielleicht auch so mal ausprobieren. Machen Sie sich mal eine Liste, wie Sie sich Ihr Kind mit 18 Jahren wünschen. So eine im Geistlichen, im sozialen Verhalten, im Körperlichen, emotional, in der Lebenstauglichkeit. Wie soll mein Kind mit 18 Jahren sein? Und dann fragen Sie sich, wie kann ich das mit Gottes Hilfe wirklich erreichen? Amen.